Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, das Leben im Glauben ist voller Gefahren. Wie das Leben selbst. Ständig kann es passieren, dass wir vom Weg abkommen. Aber es ist nicht so schlimm. Warum? Weil Jesus uns immer gerne wieder auf den Weg zurückbringt. Weil er uns liebt. Weil er auf uns achtet. Und weil er nicht sauer ist, wenn wir uns verlaufen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und hier fängt die Gnade an. Darum geht's nämlich heute. Es geht darum, den wunderbaren Weg des Glaubens zu verstehen oder neu zu verstehen, das Leben aus Glauben neu aufleuchten zu lassen und uns auf eine bestimmte Gefahr hinzuweisen, die diesen Glauben immer wieder auch uns rauben möchte. Das ist wie im natürlichen Leben, da gibt's Viren, die rumfliegen. Ja, manche haben mehr Angst davor, manche weniger Angst, aber die können uns erwischen, ja, wenn wir eine schwache Abwehr haben und dusch, und dann werden wir krank. Und wenn uns im Glauben so ein Virus erwischt, dann wird unser Glaube krank. Und einer dieser Viren ist der Virus der Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit bedeutet ganz einfach, dass irgendein Gesetz, eine Regel, eine Norm zum Maßstab des Glaubens gemacht wird. Dann heißt es, ja, Jesus ist schon wichtig, aber du musst noch dieses und jenes tun, damit Gott dich annimmt. Dieses oder jenes glauben, damit du ein wahrhaftiger Christ bist. Dieses oder jenes lassen, um das Heil zu erlangen. Und darum geht's in unserem Predigttext. Zur Vorgeschichte, damals gab es die sogenannten Judenchristen, also die aus dem Judentum gläubig an den Messias geworden sind. Heute nennt man sie die messianischen oder die messianischen Juden. Und viele, die streng waren, glaubten schon an Jesus, forderten aber von den Heidenchristen, dass sie auch das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz einhalten müssen. Und im Apostelkonzil, könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte 15, wurde beschlossen, dass Jesus allein genügt. Jesus allein genügt. Wäre zwar schön, wenn, also wäre schön, heißt es, also wir bürden euch nichts weiteres auf, außer so ein paar Sachen, die wäre schön, wenn die eingehalten werden, weil sie die sensible Gemeinschaft zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen sozusagen nicht gefährden würde. Ja, also so. Nichts mit Blut essen und keine Unzucht und diese Sachen. Also ich verstehe es so auch als ein Liebesdienst der Heidenchristen gegenüber den Judenchristen. Und da war also in der Gemeinde in Antiochia, und Petrus und Paulus besuchten sie. Und sie aßen zusammen, saßen am Tisch mit den Heidenchristen. Und nun kamen Judenchristen dazu, von denen Petrus wusste, dass sie wohl nicht zustimmen würden, wenn Petrus da mit den Heidenchristen sitzt. Weil er wusste, sie sind streng und da gibt's noch was ihnen wichtig ist. Also hebt Petrus die Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen auf und isst mit den anderen. Und jetzt steht Paulus auf und korrigiert Petrus vor allen Leuten. Er sagt, das ist nicht recht, das ist Heuchelei, was du hier machst, Petrus, der große Petrus. Ja, muss ich vorstellen, der Leiter der damaligen Gemeinde in Jerusalem. Das könnt ihr alles nachlesen in Galater 2 vor unserem Predigttext. Ja, und jetzt in unserem Predigtabschnitt schreibt Paulus, worauf es ankommt. Drei Punkte in dieser Predigt, Leben aus Glauben. Erstens, frei von gesetzlichen Forderungen. Zweitens, Jesus allein. Und drittens, das neue Leben. Frei von gesetzlichen Forderungen. Insgesamt dreimal schreibt Paulus in diesem kurzen Abschnitt, dass kein Mensch durch das Gesetz, also Werke des Gesetzes, gerecht wird. Warum betont er das? Ist es jetzt so schlecht? Ist es schlecht, sich an das Gesetz oder die Gebote zu halten? Geht es jetzt vielleicht darum, einfach zu leben aus Teufel komm raus? Auf keinen Fall. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn damals die Juden, die Christen werden, weiterhin den Sabbat halten und heiligen oder sich an andere Reinigungsvorschriften oder andere Regeln halten. Nur dürfen sie sie nicht zum Maßstab für andere machen. Jesus hat uns alle gereinigt durch das Opfer, durch sein Blut am Kreuz und dadurch sind alle, die glauben, rein. Bestimmte Riten mögen uns daran erinnern, die Reinigungsvorschriften, können Zeichen sein, aber niemals Forderungen mehr an alle. Das geht so leicht und das ging auch so leicht in der Kirchengeschichte. Natürlich sind uns als Christen die 10 Gebote wichtig. Aber wir leben nicht durch das Einhalten der 10 Gebote. Ja, sie dienen uns als Richtschnur. Darin erkennen wir, was ist denn Gottes Wille? Aber nicht durch das Halten der 10 Gebote sind wir Kinder Gottes oder sind wir Christen. Nein, sie sind ein Spiegel. Aber nicht, dass wir dadurch gerecht werden. Das Gesetz, die Gebote schaffen in uns keine Gerechtigkeit vor Gott. Nichts, was du jemals tust. Und das ist das, was Paulus klipp und klar gesagt hat. Das müssen wir schlucken. Darum geht's. Ob wir es einhalten oder nicht. Warum? Weil Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Und was ich geschenkt bekomme, kann ich mir nicht mehr verdienen. Ist ja auch klar eigentlich. Manchmal versuchen wir das zwar, ja, wir wollen doch noch bezahlen, also wir wollen doch irgendwas zurückgeben. Und ja, zurückgeben, das ist gar nicht so schlecht, aber erstmal ist es geschenkt. Ich muss es einfach annehmen. Gott sagt, ich zahle die Rechnung. Es ist nichts mehr offen. Die Rechnung ist bezahlt. Alles ist gut. Er macht uns durch Jesus gerecht. Er sagt einfach, wenn du da hinschaust, du bist gerecht. Wow. Wenn wir außer Jesus noch etwas anderes zum Maßstab oder zur Voraussetzung des Heils machen, versperren wir Menschen den Zugang zu ihm. Wir verdunkeln das Evangelium. Die gute Nachricht, wir zocken ab, wo bereits bezahlt ist. Manche Christen meinen, wer eine bestimmte Partei wählt, kann kein Christ sein, sollte ausgeschlossen werden. Andere Christen proklamierten zur Corona-Zeit, wer sich nicht impfen lässt, kein richtiger Christ sein. Merken wir, Christus und ist ein ganz gefährlicher Virus und keiner von uns ist davor gefeit, sowas Zusätzliches noch aufzubauen, um zu sagen, ja, das ist richtig oder falsch. Und um den ging es, um diesen gefährlichen Virus, auch bei der Auseinandersetzung zwischen Paulus und Petrus. Petrus, du verweigerst jetzt den Heidenchristen die Gemeinschaft, weil du denkst, die Reinheitsgebote sondern dich von ihnen ab. Du machst damit Jesu Werk zunichte. Verstehst du, Petrus? Und diese Gesetzlichkeit steckt übrigens in uns allen, weil wir alle uns schnell durch das definieren, was wir tun. Wir leben ja auch in einer Leistungsgesellschaft. Und es ist ja auch klar, wir wollen ja auch was tun. Ist ja nicht so, dass wir nichts mehr tun dürfen. Aber definieren wir uns dadurch, dann haben wir ein Problem. Mit uns selbst, mit Gott, mit anderen. Dann kommt der Hochmut oder die Minderwertigkeit, eine ganze Krankheit. Das ist genau darin steckt das alles. Wir sind stolz, wenn wir uns besser wähnen als andere. Nein, so bin ich nicht. Ja, ich bin ja besser. Oder nee, so gut bin ich nicht. Ich bin ja schlechter. Und Jesus macht uns frei von diesen inneren und äußeren Forderungen. Für Gottes Liebe musst du nichts leisten. Und das war so krass, als ich das erlebt habe zum ersten Mal. Es war wie ein Vorhang, der wegging und ich einfach gemerkt, ich wollte so gut sein, ich wollte besser werden, ich wollte irgendwie mich optimieren und wie auch immer. Und plötzlich einfach dieses, ich bin geliebt. Es ist alles passiert. Du musst nichts tun. Wow, und damit kann man starten. Weil Gott mich liebt, aber möchte ich was leisten? Na klar, aber es ist auch was ganz was anderes, als ich leiste etwas, damit Gott mich liebt. Dann verstehe ich mich als von Gott beschenkter und begnadeter Mensch, begabt, etwas beizutragen. Und so stelle ich mich weder über andere noch unter andere, weil ich weiß, was ich wert bin, weil er mich wertvoll gemacht hat und mir das Etikett wertvoll anheftet. Auch wenn ich heute jede Möglichkeit zur Leistung verlieren würde. Ja, ich kann ja plötzlich, zack, da niederliegen, vielleicht noch nicht tot, aber vielleicht gelähmt, nicht mehr reden, nichts mehr machen, bin ich immer noch wertvoll. Immer noch von Gott geliebt, immer noch gerechtfertigt. Wäre Petrus in diesem Moment sich sicher gewesen, dass allein Christus ihn gerecht macht, hätte er widerstehen können. Aber es war vielleicht ein weiterer schwacher Moment, den kennen wir alle. Und so hat ihn die Menschenfurcht im Griff gehabt, ja. Ist auch ein schlimmer Virus. Was sagen die anderen? Was denken die anderen von mir? Die Angst, dass seine judenchristlichen Geschwister ihn verurteilen könnten. Und man sieht an dieser Geschichte, wie schnell so eine christliche Gemeinschaft zerbrechen kann. Wie schnell das geht, wenn wir etwas noch draufladen. Und da ist wichtig, dass wir sauber glauben. Wenn wir neben Christus noch andere Forderungen im Raum stehen haben, sollten wir aufpassen. Wenn es doch noch auf mich selbst ankommt, hör gut zu, wenn es noch auf dich ankommt, dann hast du keine Heilsgewissheit. Dann habe ich keine Heilsgewissheit, dann ist es aus mit dem Leben in der Unbefangenheit. Zudem muss ja Christus befreit. Hey, du lebst als ein Geliebter. Aber wenn ich immer denke, mag er mich jetzt noch, dann ist schwierig. Der Pilot, der im Start auf der Piste schon rasend schnell geworden ist und unschlüssig ist, ob er das Steuer nun hochzieht oder nicht, führt notwendigerweise eine Katastrophe herbei. Er soll nicht fahren, wo er fliegen soll. Das ist ein gutes Bild, oder? Wir sollen nicht fahren, wenn wir fliegen sollen. Fliegen heißt Glauben an Christus. Vergiss alles. Vergiss es, immer auf dich zu schauen, auf uns zu schauen. Bin ich gut genug? Ist der gut genug? Schauen wir auf ihn und fangen wir an zu fliegen im Glauben. Darum geht's. Gott will nicht den bedauernswerten Menschen, der den Anforderungen des Lebens nie gerecht wird und sich daran zerreibt. Und wenn du zu den Menschen gehörst, dann lass dir das gesagt sein. Gott hat kein Gefallen daran. Er will es nicht. Er will aber auch nicht den, der ein perfektes Leben schafft, ständig über Erfolge und Überlegenheit demonstriert und vielleicht Gott noch zum Schuldner macht. Zweitens, Jesus allein. Luther als Mönch lebte nach dem geistlichen Leistungsprinzip und ist gescheitert. Ihr kennt die Geschichte, gibt schöne Filme über Luther. Er wollte so sehr ein guter Mensch sein für Gott und musste erkennen, ich schaffe es nicht. Mann, wie sehnte er sich nach dem gütigen Gott, den er lieben kann und der ihn lieben kann. Und hier sieht man, was das Gesetz bewirkt, wenn man sich also festmacht an bestimmten Regeln. Nun, es waren ja gute Gebote. Luther wollte fasten, beten, wachen. Ja, es sind ja auch christliche Lebenstugenden. Also Jesus redet davon. Aber er ist daran zerbrochen. Ich meine, an der Bergpredigt kann man zerbrechen, wenn man sie so sieht, als ob das Forderungen wären, die Gott an uns hat. Er wollte durch sie Anerkennung von Gott gewinnen, durchs Einhalten der Mönchsregeln gerecht werden. Und das wusste bereits Paulus in seinem Text. Wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird. Und Licht brach in sein Leben, als Paulus plötzlich erkannte, was er jetzt dreimal wieder bekennt, nämlich dreimal in dem Text, wir werden durch den Glauben an Jesus Christus gerecht. Luther sah plötzlich, Jesus schenkt mir seine Gerechtigkeit. Wenn ich an ihn glaube, dann nennt er mich gerecht. Ob ich das jetzt erstmal annehme oder nicht, so ist es. Jesus hat bereits alles für mich getan, nur auf den Glauben kommt es an. Und da ist er ja plötzlich, der gütige Gott, der Luther liebt. Das erkannte er plötzlich und den er plötzlich lieben konnte. Wie kann man einen Menschen lieben, der keine Forderungen an mich stellt, oder? Aber ein Mensch, der ständig Forderungen an mich stellt, ist schwierig. Aber wenn ich angenommen bin in einer Beziehung, in einer Ehe, als Kind, dann ist es schön. Dann kann da was aufblühen, kann da was wachsen. Jesus allein genügt. Jesus und etwas ist nichts. Vielleicht nimmst du den Satz heute mit. Sonst nichts, aber den Satz. Jesus und nichts ist alles. Jesus reicht. Jesus allein genügt. Heil, Gerechtigkeit, Leben, Segen, Freiheit, Frieden, alles kommt durch den Glauben an ihn. Er möchte das schenken. Das Evangelium pur ist es. Gott ist für jeden Menschen auf der ganzen Welt da. Jesus hat für jeden Menschen bezahlt. Und wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht, egal mit welcher Sündenlast er kommt. Egal, wie er daherkommt, völlig egal. Egal, welche Leichen er noch im Keller hat. Gerechtigkeit können wir uns nur schenken lassen. Luther hat dieses Bild der Klette verwandt. Ja, gesagt, er ist wie die Klette am Saum von Jesus. Ja, die klebt da, diese Klette. Und eine Klette kann eigentlich nichts für sich selber machen, die muss einfach mit. Und so sollen wir an Christus hängen, unzertrennlich. Dieser blöde Knopf da. Also das dürfen wir glauben. Wir dürfen es einfach auch heute neu glauben. Er hat mit uns getauscht am Kreuz. Unsere Last für seine Nichtlast. Unsere Sünde für seine Gerechtigkeit. Es gibt keine Vorbedingungen für den Empfang der Gaben Jesu. Und wir haben denen, die kommen, dieses Angebot der geschenkten Gerechtigkeit zu machen. Nicht werdet zuerst wie wir, dann seid ihr willkommen. Ist auch für die Kirche wichtig. Sondern kommt, wie ihr seid. Kommt. Kommt. Und wir erzählen euch was von Jesus. Wer kommt, ist willkommen. Nicht Weltanschauung macht's. Egal, welche Bildung jemand hat, Erziehung, Herkunft, Kleidung, Manieren, Geschlecht. Gleich, wer wir sind. Ob innerlich leer oder übersatt. Leute des Erfolgs oder Versager, die es zu etwas gebracht haben oder die mit einem verpfuschten Leben. Outsider oder Normalos. Jesus will sie alle. Und Jesus allein genügt. Ist das nicht großartig? Und was müssen wir dann noch tun? Irgendwas muss doch der Mensch noch machen. Wie der verlorene Sohn. Er muss einfach kommen. Kommen und in die offenen Arme laufen. Herz und Leben öffnen. Jesus empfangen, reinlassen. Und was passiert dann? Punkt 3, das neue Leben. Kommen wir zum letzten Punkt. Der größte Einwand gegen diese Gedanken, die ich euch jetzt gerade erzählt habe, die freie Gnade Gottes, diese offenen Arme, dieses Wow, jeder ist willkommen. Der größte Einwand, den die Judaisten, also die ganz strengen Judenchristen damals gebracht haben, ist das nicht zu billig? Ist es nicht echt eine Einladung zu einem Leben in der Sünde? Dann lebt doch, wie ich will. Ja, ihr habt es ja leicht, ihr Christen, gell? Könnt immer wieder sagen, vergib mir, und dann lebt sie wieder weiter. Das sind jetzt die gleichen Arschlöcher wie vorher, gell? Was? Eben nicht. Eben nicht. Deswegen heißt es das neue Leben. Gott liebt mich, ist für mich, also lebt doch, wie ich will, hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Paulus wurde vorgeworfen, beizutragen, ja, dass die Leute noch mehr sündigten. Also Hauptsache, du glaubst, wie du lebst, spielt keine Rolle. Luther nannte das Zechen auf Christi Kreide. Ja, die Alten verstehen das noch, die Zeche prellen und so. Um dies klar zu machen, ein Leben aus Glauben ist kein Leben in Zuchtlosigkeit und Lässigkeit. Sagen wir es positiv, das Evangelium befreit zu einem Leben für Gott. Und wie? Wie kommt es dazu? Es muss natürlich ein Wunder geschehen. Ein Wunder in unserem Herzen, aber das passiert. Wenn wir das wirklich verstehen, dann passiert da etwas in uns. Paulus drückt es aus in Vers 19, 20. Ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was bedeutet das? Solange der alte Adam lebt, ja, wir, der alte Mensch, der von Gott getrennte, lebt er unter dem Gesetz und er versucht, selbstgerecht zu sein. Und das Gesetz ist lebendig und ist verdammt, ja, weil wir niemals die Forderungen erfüllen. Immer. Ich versuch's nochmal. Komme ich jetzt ran? Nein, wieder versagt. Die einzige Chance, vom Gesetz freizukommen, ist der Tod. Und den hat Jesus vollbracht. Und das ist das Geheimnis, das Paulus hier versucht zu erklären. Christus ist gekreuzigt. Und jetzt kommt's. Auch ich bin gekreuzigt mit Christus. Also in der Taufe gebe ich ja mein altes Leben ab. Und sagt der Tommy, der Thomas Bachmann, der vorher gelebt hat, der ist jetzt so gekreuzigt. Der ist jetzt, der stirbt jetzt. Und jetzt steht der neu auf. Im Glauben. Schau in den Spiegel, denk, ist doch noch der Alte. Aber nein, ganz tief in uns ist der Geist neu. Wir sind neu gemacht und wir sind rein gemacht und wir gehören jetzt so Christus. Wir sind mit ihm verbunden. Paulus sagt, ich lebe doch nun nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, also jetzt hier in meinem Alltag, in meinem Körper, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, auch in meiner Seele. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Ich lebe nicht mehr im Glauben an meine Gefühle. Ich lebe nicht mehr im Glauben an die Meinungen anderer Menschen. Nein, ich bin fokussiert auf ihn, auf Jesus, der sich selbst für mich dahingegeben hat. Verstehen wir, wer sich die Gerechtigkeit von Jesus schenken lässt, wird dann so mit ihm verbunden, ist dann so, dass er nur mit für ihn leben will. Nicht mehr ohne ihn. Die das kritisieren, sagen, naja gut, du bist vergeben und lebst wieder, wie du willst. Nein, ich will nicht mehr leben, wie ich will, sondern ich will eben leben, wie er will. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, boah, die Frau, die ich heiraten will, liebt mich auch, ja, wir gehören zusammen, dann will ich nicht mehr leben, wie ich will, sondern ich will auch leben, wie sie will. Weil die Liebe mich dazu freisetzt, nicht nur auf mich zu schauen, sondern auch auf den anderen zu schauen. Und das ist, was passiert. Wie lebt Jesus? Jesus lebt in den Ordnungen Gottes, ganz selbstverständlich. Er lebt, wie Gott will. Also leben auch wir, wie Gott will. Aber nicht aus Zwang, nicht aus Druck, sondern aus Liebe. Weil ich weiß, du hast das Beste für mich, Gott. Wir werden im Glauben neu geboren und leben ein neues Leben in der Gewissheit, dass Jesus alles für uns ist, dass er höher steht als jeder Mensch, wichtiger ist als jeder Anspruch. Wir wissen, wem wir gehören und wir sehnen uns danach, ihm zu gefallen. Aber jetzt nicht mehr, damit er uns liebt, sondern weil er uns liebt. Es ist schwierig zu leben vielleicht manchmal, aber darum geht's. Er liebt mich und deswegen will ich ihm auch gefallen. Was für eine Freiheit. Wir müssen uns nicht mehr zur Geltung bringen, weil wir bei ihm schon gelten. Ist das nicht Freiheit? Wir müssen uns nicht mehr ständig rechtfertigen, weil wir bei ihm schon gerechtfertigt sind. Wir müssen unseren Standpunkt nicht mehr humorlos durchboxen. Wir müssen nicht immer Recht haben. Wir können in Jesus sicher stehen und doch dem anderen annehmen. Es gibt ja so viele Meinungen, auch unter Christen, so viele Themen, die wir durchdiskutieren könnten, rauf und runter, wo wir nicht zusammenkommen. So what? Ist doch gut. So ist es scheinbar, ja? Aber Hauptsache, wir kommen hier zusammen. Das ist die Hauptsache. Wichtig ist, dass die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und das genügt. Also fragen wir uns, was willst du, Herr? Wie willst du, dass ich lebe? Jetzt, wo ich doch Christ bin, wo ich neu bin. Und du denkst, ich bin ja schon lange Christ. Ja, dann fang doch neu an zu fragen. Auch als Christen leben wir ja auch schnell in Gewohnheiten und denken, ja, hab schon alles kapiert, tausendmal gehört. Nein, frag neu. Jesus, ich gebe dir meine Ehe neu hin. Ich gebe dir neu meine Fragen zur Erziehung. Ich gebe dir neu meine Arbeit. Ich leg dir es neu hin. Herr, du sollst durch mich leben. Ich lade uns ein, dass wir jetzt in den nächsten Liedern einfach Gott danken und Gott loben, dass wir ihn in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Und vielleicht bist du hier und denkst dir, was? Gott liebt mich einfach so, das kann nicht sein. Hier ist die Tür. Und ich kann es dir nochmal so erklären, die Tür ist einfach offen. Jesus ist die Tür und die Tür ist weit offen. Und er sagt, komm durch. Oh, du bist super. Stellen wir die ein bisschen nach vorne. Es traut sich eh keiner durchzulaufen, aber ich stelle es trotzdem hin. Okay. Nein. Ich meine jetzt für den, der wirklich sagt, ich will diese Gewissheit haben. Diese Gewissheit, dass Jesus mich liebt. Du musst nichts tun, nur vertrauen, dass er alles für dich getan hat. Und wenn du das zum ersten Mal tun möchtest, dann lade ich dich einfach ein. Und wenn du sagst, ich will das nicht, aber ich möchte nachher kurz beten mit dir, dann komm einfach vor. Ich möchte jetzt einfach auch, während wir singen, vielleicht die Möglichkeit geben, ich habe das nicht abgesprochen, aber es gibt immer Menschen unter uns, die gerne segnen, die gerne für Menschen segnen, die das auch können, die das auch schon oft getan haben. Und ich möchte einfach bitten, wenn sich so zwei, drei positionieren können. Einfach hier vorne zwei, einfach hier stehen. Und da stehen und da hinten stehen. Gibt es welche, die bereit wären zu dienen? Eins, zwei, genau. Verteilt euch einfach so ein bisschen. Vielleicht immer zu zweit, wenn es aufgeht, wenn nicht, kein Problem. Und wenn du das Gefühl hast, boah, ich schaffe das allein, ich will mir das zusprechen lassen, dann komm hin und lass dich segnen. Lass dir das zusprechen. Du gehörst zu Jesus Christus. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen, wenn du jetzt zu ihm kommst. Und wenn du lange Christ bist und merkst, ich hänge trotzdem mit dieser Gesetzlichkeit drin und ich will da echt freibrechen von, dann kannst du es auch einfach kurz sagen und dann dich segnen lassen. Amen.